Und da gibt es eben so eine Entwicklung, dass es natürlich in Deutschland Kolleginnen und Kollegen gibt, auch Psychiater, die solchen Patienten, die für mich augenscheinlich schwer psychiatrisch krank sind und auch behandelbar krank sind, die kriegen halt für viel Geld dann doch diesen Freibrief und die Freiverantwortlichkeit bescheinigt. Und dann finden sich eben auch Kollegen, die dann sagen, ja klar, helfe ich dir beim Sterben, kostet bei mir 18.000 Euro. Und da wird es einfach in hohem Maße unanständig.
Schmerzmedizin konkret. Der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin mit Dr. Silvia Maurer, Fachärztin für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, Psychotherapie und chinesische Arzneimitteltherapie. Klar, praxisnah, evidenzbasiert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Selbstbestimmt bis zuletzt. Nach dem Tod der Kessler-Zwillinge ist das Thema des assistierten Suizids wieder in die Öffentlichkeit gerückt. Doch was bedeutet Beihilfe zur Selbsttötung und das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben? Heute starten wir eine ganz besondere zweiteilige Schwerpunktreihe zu diesem Thema, das intensiv, hochemotional, sehr sensibel und zutiefst ethisch und dabei aber auch extrem wichtig ist. Seit dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020 ist die Beihilfe zur Selbsttötung in Deutschland grundsätzlich erlaubt, sofern sie frei verantwortlich geschieht. Doch was bedeutet das für die Praxis? In diesem ersten Teil unserer Reihe blicken wir ganz bewusst auf die Perspektive derer, die für die Freiheit am Lebensende kämpfen und diesen rechtlichen Weg überhaupt erst möglich gemacht haben. Wir fragen heute: Warum ist die Hilfe zum Sterben für manche Ärzte ein Akt der Nächstenliebe? Wie läuft ein assistierter Suizid in der Praxis konkret ab? Und warum schließen sich exzellente Palliativmedizin und Sterbehilfe keineswegs aus? Und ich begrüße dafür heute unseren ersten Gast der Doppelfolge, nämlich Dr. Matthias Tönz. Er ist renommierter Palliativmediziner, er ist Schmerztherapeut, er ist Anästhesist und er ist Buchautor, unter anderem zu den Themen Übertherapie am Lebensende und assistierter Suizid. Für sein Engagement wurde er mit dem Deutschen Schmerzpreis und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Lieber Matthias, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, liebe Silvia, ich freue mich auch und ich bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, Matthias, du warst ja als einer der Klageführer 2020 maßgeblich am Urteil des Bundesverfassungsgerichts beteiligt, das das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidhilfe gekippt hat. Was war denn damals so dein Hauptantrieb, diesen schweren rechtlichen Weg zu gehen?
Naja, ich arbeite ja als Palliativmediziner schon lange und in meiner normalen Tätigkeit als Palliativarzt sehe ich halt immer wieder Patienten, die vorzeitige Sterbewünsche haben. Das fängt an mit, Doktor, gib mir eine Spritze, ich kann nicht mehr. Oder wie vor wenigen Tagen eine 103-jährige Greisin, die dann sagt, ach Doktor, der liebe Gott hat mich vergessen. Also diese Wünsche gibt es ja in unserer täglichen Arbeit relativ häufig. Und auch wenn wir die ganz oft gut behandelt bekommen und es wieder zu Lebensmut kommt, bleibt doch ein gewisser Teil der Patienten übrig. Und das sind eben die Schwerstbetroffene. Ja, die das möchten und die das weiter fordern. Und deshalb halte ich das für, ja, für einen richtigen Weg.
Ja, das war ja eine Zeit lang nicht ganz so möglich, ohne dass man befürchten musste, dass man dann eine Anklage bekommt. Ich finde es toll, dass du das dann weiter vorangetrieben hast, sodass jetzt diese Freiheit besteht. Und jetzt tun es sich ja alle ziemlich schwer, da jetzt ein neues Gesetz zu machen, so wie das eigentlich gefordert ist. Braucht es ein neues Gesetz oder reicht diese Liberalisierung erstmal völlig aus? Was würdest du sagen?
Ja, da habe ich gar nicht so eine richtige Antwort drauf. Also die Antwort ist eigentlich jein. Für die Patienten, die ich im Blick habe, ich bin ja Palliativmediziner, also sterbenskranke Menschen mit hoher Leidenslast, glaube ich oder bin ich tief davon überzeugt, dass die aktuelle Rechtslage ausreicht. Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen einen frei verantwortlichen Wunsch haben. Wir müssen eben diese Kriterien sicherstellen, da sprechen wir wahrscheinlich gleich noch drüber und dann braucht man da noch ein Statement vom zweiten Arzt. Die Hürden sind nicht allzu hoch und man kann diesen Weg gemeinsam beschreiten, ohne dass man da das Strafrecht allzu sehr fürchten muss. Also für meine Patienten reicht das völlig aus. Ich habe so ein bisschen Bedenken, wie das denn ist für andere Menschen, also für Menschen ohne Krankheiten, für junge Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen. Eine große Gruppe sind zum Beispiel diese Patienten mit nicht ausdiagnostizierten Syndromen, die einfach ja sagen, ich habe die und die Krankheit, da ist nichts nachgewiesen, und dann sterben möchten. Und ich glaube, dass es da eben Fehlentwicklungen gibt, und ich weiß, dass es die gibt. Also jetzt vor ein paar Tagen hat mich eine Patientin erneut angerufen, eine 37-jährige Frau, Mutter vom neunjährigen Sohn, die unbedingt sterben möchte, und die hatte schon vor einem halben Jahr Kontakt zu uns gesucht, und die haben wir auch schon vor einem halben Jahr eigentlich abgelehnt, und jetzt sagt sie, dass sie eben einen Sterbehelfer gefunden hat. Und da gibt's eben so eine Entwicklung, dass es natürlich in Deutschland Kolleginnen und Kollegen gibt, auch Psychiater, die solchen Patienten, die für mich augenscheinlich schwer psychiatrisch krank sind und auch behandelbar krank sind, und wo in meinen Augen die Freiverantwortlichkeit nicht da ist, die kriegen halt für viel Geld dann doch diesen Freibrief und die Freiverantwortlichkeit bescheinigt. Hier geht's für ein Gutachten um 3.000 Euro zum Beispiel, und dann finden sich eben auch Kollegen, die dann sagen, ja klar, helfe ich dir beim Sterben, kostet bei mir 18.000 Euro, und da wird's einfach in hohem Maße unanständig. Und ja, ich glaube, dass man gegen solche Entwicklungen schon eine gesetzliche Grundlage braucht.
Jetzt ist ja Sterbehilfe auch nicht gleich Sterbehilfe. Da gibt's ja so ganz viele verschiedene Begriffe, und die werden ja auch oft so ein bisschen durcheinander gebracht. Vielleicht kannst du da nur mal erstmal kurz mit aufräumen. Was ist denn so der Unterschied zwischen aktiver Sterbehilfe, passiver Sterbehilfe, ärztlich assistiertem Selbsttötung und der Tötung auf Verlangen?
Also passive Sterbehilfe ist ja erstmal ein unglücklicher Begriff, beschreibt einfach nur, dass wir Menschen sterben lassen, die eben schwer krank sind, zum Beispiel an der Dialyse sind, das nicht mehr wollen, wo man dann die Dialyse beendet, und dann versterben die natürlich innerhalb einer Woche, ein, zwei Wochen. Also das ist natürlich immer zusammen mit dem frei verantwortlichen Patientenwillen legal. Die aktive Sterbehilfe oder auch die Tötung auf Verlangen beschreibt die Situation in den Benelux-Staaten. Das heißt, ein Mensch möchte sterben, da werden verschiedene Prüfungen gemacht, auch auf Freiverantwortlichkeit, dann kriegt er einen Venenzugang gelegt, und dann spritzt ein Arzt eben ein Narkosemedikament und hinterher ein Medikament, was die Atmung lähmt, ein Muskelrelaxanz. Das ist natürlich in aller Regel sehr schnell tödlich. Das wollen wir als Gesellschaft nicht. Es gibt einfach viele Gründe, dagegen zu sein. Der Hauptgrund für mich ist der, dass man in den Nachbarländern sieht, dass man die Grenze nicht gezogen kriegt. Da werden halt ursprünglich hieß das Tötung auf Verlangen, und mittlerweile ist es eben so, dass auch ein großer Teil Demenzbetroffener, die gar nicht mehr selber das Verlangen haben, dort euthanasiert werden. Und es gibt da eben Auswüchse, dass es da vor nicht allzu langer Zeit eine ältere Dame gab, die zwar irgendwann mal verfügt hat, sie möchte dann sterben, aber aktuell eben einen Lebenswillen hatte und dann trotzdem sozusagen in unseren Augen getötet wurde. Das kann es eben beim assistierten Suizid, das ist die dritte Gruppe, nicht geben, denn beim assistierten Suizid ist es so, dass der Patient einen Venenzugang gelegt bekommt mit einem Barbiturat hochdosiert, und er muss es selber aufdrehen. Und er muss zum Zeitpunkt des Aufdrehens eben frei verantwortlich sein, sonst ist es ja keine Freitodhilfe. Und das wird eben sehr eingehend geprüft, und da kann es keinen Dammbruch geben auf Kinder. Das wird nie gehen können. Kinder sind nicht frei verantwortlich. Das kann nie sein, dass es da irgendwann sich auf Schwerstdemenz ausbreitet, die keinen eigenen Willen mehr bilden können, weil einfach zum Zeitpunkt des Sterbens eben die Freiverantwortlichkeit nicht mehr da sein kann. Also das sind so die drei Gruppen, die es gibt.
Ja, jetzt diese assistierte Freitodhilfe, also den Begriff finde ich übrigens auch schöner als assistierter Suizid. Ist denn die Palliativmedizin und diese Freitodhilfe wirklich ein Widerspruch? Also die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin steht der Suizidhilfe ja sehr, sehr kritisch gegenüber. Und warum schließt sich das aus deiner Sicht jetzt diese exzellente Leidenslinderung, wie die Palliativmedizin sie fordert und auch versucht darzustellen oder zu erreichen? Ich weiß, dass wir das nicht immer schaffen. Und die Hilfe zur Selbsttötung, warum schließt sich das nicht aus?
Also ich finde, es schließt sich überhaupt nicht aus, und es ist in meinen Augen sind das unabdingbare Ergänzung, und zwar in beide Richtungen. Es kann nicht sein, dass wir als Ärzte uns der Sterbehilfe verweigern und das sozusagen an Lehrer und Bestatter und Tierpfleger auslagern und die nur die eine Kugel in der Pistole haben, nämlich Sterbehilfe, und es keine vernünftige Palliativberatung gibt. Also es muss in dieser Richtung völlig klar sein, dass Patienten, ehe dass die Sterbehilfe bekommen, umfassend auch zum Leben beraten wurden. Und andersrum ist es eben auch so. Das heißt, Patienten in Palliativbetreuung ist doch völlig klar, dass die meisten Sterbewünsche dann behandelbar sind und weggehen. Aber es bleibt eben ein kleiner Teil von Menschen, die trotz bester Palliativversorgung sagen, also die letzte Strecke möchte ich nicht mehr. Ich erinnere mich an einen ganz, das sind ja immer differenzierte Menschen, denen wir helfen. Ein Professor, den hatte ich wirklich exzellent schmerzmedizinisch im Griff bei seinem Kolonkarzinom. Das war ein ganz toller, kluger Mann. Aber dann hat er gesagt, ja, also diese zunehmende Hinfälligkeit, ist, das ist für mich nichts. Und wenn ich es nicht mehr bis zur Toilette schaffe, dann ist Schluss. Und das ist ja irgendwie was ganz Individuelles, wenn jemand sagt, das ist für mich würdelos, wenn ich mit Windeln im Bett liege. Dann finde ich das auch akzeptabel, auch als Palliativmediziner, der Spezialist ist für Leidenslinderung.
Ganz konkret, du hast gesagt, der hat dann gesagt, das ist für mich würdelos. Was passiert denn jetzt, wenn sich jemand an dich wendet und sagt, hier, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte nicht nur im Bett liegen und versorgt werden, auch wenn ich jetzt keine Schmerzen habe, ich möchte jetzt sterben. Was ist jetzt für dich der nächste Schritt?
Also der erste Schritt, und das ist mir einfach immer wieder ganz, ganz wichtig zu betonen, der erste Schritt muss immer sein, rauszubekommen, woran das liegt. Und dann ist natürlich die ärztliche Aufgabe, deshalb, das ist ärztliche Tätigkeit. Ja, die erste ärztliche Aufgabe muss doch sein, können wir da was verbessern? Also das ist doch klarer Lebensschutz. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er will nicht mehr leben, weil er diese blitzartig ins Bein einschießenden, unerträglichen Schmerzen jeden Morgen hat. Und dann gucke ich in die Medikation und der hat nicht ein Medikament gegen neuropathische Schmerzen. Dann muss es doch mein Ansatz sein, zu gucken, dass der erstmal eine vernünftige Medikation bekommt und dass diese Schmerzen weg sind. Und dann ist es eben glücklicherweise auch bei den Patienten, die über unsere Sterbehilfe-Telefonnummer an uns kommen, in ganz vielen Fällen so, dass die dann erstmal ihren akuten Sterbewunsch verlieren und wir die schon gar nicht mehr auf dem Schirm haben, dass die eine lange Lebenszeit haben. Also Lebensschutz ist das Erste. Das Zweite, was dann eben kommt, ist, dass man natürlich die Freiverantwortlichkeit prüfen muss. Das sind bestimmte Kriterien. Ich glaube, wir kommen gleich noch dazu. Die müssen alle gegeben sein, sonst darf man natürlich nicht helfen. Und eines der Kriterien der Freiverantwortlichkeit ist glücklicherweise die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt in unseren Augen, und das meint hier eine Gruppe sehr kluger Autoren, da ist ein Psychiatrieprofessor bei, wir haben in der Zeitschrift Schmerzmedizin so eine Handreichung veröffentlicht und wir sind der Meinung, dass dieser Sterbewunsch zumindest 14 Tage anhalten muss. In den 14 Tagen darf ich nicht als Sterbehelfer kommen. Und das ist auch gut so, denn wir kennen ja als Ärzte erschreckend oft die Situation, dass jemand eine schlimme Diagnose gesagt kriegt, meinetwegen die Chemotherapie hat nicht gegriffen, es sind neue Metastasen aufgetreten und dann möchten die Menschen akut sterben, da sind die verzweifelt, da ist man auch nicht richtig entscheidungsfähig. Und wenn man dann so ein bisschen Zeit ins Land gehen lässt und die Beschwerden gut behandelt hat und die Patienten ein paar Nächte darüber geschlafen haben, dann kommt auf einmal wieder Lebensmut. Also es ist eben einfach schlecht, wenn man diese Nachhaltigkeit nicht sicherstellt. Ja, dann halte ich es für unabdingbar mit diesen Co-Autoren, dass ein weiterer Arzt die Freiverantwortlichkeit prüft, zumindest ausschließt, dass psychiatrische Erkrankungen vorliegen, die den Willen bedingen. Und ja, wenn diese Hürden übersprungen sind und dann noch eben die entsprechenden Erklärungen unterschrieben sind, dann bekommen die Patienten von mir grünes Licht. Und das ist auch nochmal was Wichtiges zu verstehen. Allein, wenn ich Menschen sage, du hast grünes Licht, du kannst mich jederzeit anrufen, du bestimmst Ort und Stunde deines Todes. Das ist für ganz viele Menschen unglaublich entlastend und nach unserer Statistik ist das tatsächlich so, dass nur etwa die Hälfte der Patienten, die grünes Licht haben, tatsächlich dann das zweite Mal anrufen und wir müssen dann zur Sterbehilfe kommen. Und ich weiß, dass viele sozusagen auf dieser grünen Liste eines natürlichen Todes sterben. Die sterben aber dann in der Gewissheit, naja, wenn es schlimmer wird, dann hilft mir jemand und es bleibt dann beim natürlichen Weg.
Und du hast ja jetzt gesagt, also es müssen zwei Ärzte prüfen. Gibt es denn auch da nochmal eine Frist, also Arzt 1 zu Arzt 2, die verstreichen muss?
Also wichtig ist eben die Frist vom ersten Äußern des Sterbewunsches gegenüber dem Arzt bis zum Tag des Geschehens, dass das 14 Tage sind. Und halt in diesen 14 Tagen müssen diese vier Kriterien der Freiverantwortlichkeit geprüft werden. Also Punkt 1 ist, dass der Patient keine akute psychiatrische Erkrankung hat, die die Freiverantwortlichkeit beschneidet. Also eine extrem schwere Depression, eine Demenz, ja, eine ganz schlimme Suchterkrankung wäre so zum Beispiel. Dann prüfen wir, dass die Menschen gut aufgeklärt sind. Ich finde es immer traurig, wenn Menschen deshalb sterben wollen, weil sie Ängste vor kommenden schweren Beschwerden haben, die nicht realistisch sind. Also es ist ja ganz breit verbreitet, dass Menschen Angst vorm Ersticken haben. Und Ersticken ist ja etwas, das können wir in der Palliativmedizin sicher verhindern. Also es gibt ja nichts Einfacheres als die Behandlung von Luftnot. Da muss man nur ordentlich in die Opiatkiste greifen und am Lebensende muss man da eben mit der Dosis so weit hochgehen, dass die Menschen keine Atemnot verspüren. Das klappt eigentlich immer. Ich habe sogar auf dem Deutschen Schmerzkongress meine Publikation oder Rede gehalten, dass man unter SAPV-Betreuung nicht erstickt. Also die müssen gut aufgeklärt sein, die müssen wissen, dass hinter die Polizei kommt, die müssen wissen, dass Lebensversicherung ihre Leistung verweigern können, die müssen sozusagen ihr Behandlungskonzept kennen und die müssen auch eine realistische Sicht auf ihre Krankheit haben. Jemand, der meint, eine schwere Krankheit zu haben, das ist aber nicht so, der ist nicht frei verantwortlich. Dann müssen diese zwei Wochen ins Land ziehen. Wir sind der Meinung, es müssen insgesamt 6 Wochen sein, wo der Wunsch stabil ist, also 4 Wochen in die Vergangenheit, 2 Wochen in die Zukunft. Und dann ist natürlich klar, das ist ein absurder Grund, niemand anders darf die Menschen bedrängen. Also dieses Omi, jetzt mach mal den Suizid, damit das Häuschen bald frei wird, das gibt's in der Realität nicht. In der Realität ist es immer andersrum. Der Druck geht massiv zum Leben hin und da werden alte Menschen eben von ihren Familien aus Liebe natürlich sehr bedrängt, weiterzuleben. Aber das geht manchmal eben auch in Zwang, dass jemand zwangsweise ins Hospiz gelegt wird und dort sozusagen zur palliativen Sedierung gedrängt wird. Das halte ich für unanständig.
Wenn jetzt das alles soweit geregelt ist, jemand hat dann unterschrieben und sagt, also ich möchte den Freitag, du hast auch gesehen, okay, das würde ich dann auch unterstützen. Gibt es denn für die Betroffenen die Möglichkeit, die Meinung wieder zu ändern und bis zu welchem Zeitpunkt ist das möglich?
Also selbstverständlich können die jederzeit ihre Meinung ändern und ich sage immer bei der Aufklärung, wissen Sie, Sie können das, bis Sie die Infusion aufdrehen, können Sie wieder zurück. Das ist gar kein Problem. Ich hau wieder ab. Rufen Sie mich am liebsten natürlich vorher an, bevor ich losfahre. Nur wenn Sie die Infusion aufgedreht haben, dann wissen wir das ja als Anästhesisten genau. Wenn die erstmal so einen Stoß Narkoseflüssigkeit drin haben und schwer krank sind, wenn die dann sozusagen mit dem letzten Gedanken sagen, ich möchte doch nicht sterben, dann wird es doch intensivmedizinisch ganz schön schwierig, die am Leben zu erhalten. Da sage ich, tun Sie mir das bitte nicht an, die Infusion aufzudrehen und dann zu sagen, sie möchten doch nicht sterben, dann fordern sie alles von mir als Anästhesist. Und ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Also bitte vorher sich entscheiden.
Das ist natürlich auch, denke ich, ein wichtiger Punkt, weil du bist jetzt Anästhesist und ich bin auch Anästhesistin. Ich glaube, wir wissen, wie wir mit den Medikamenten umzugehen haben. Wie ist das denn jetzt bei diesen Gesellschaften, die es da gibt für die Sterbehilfe und so? Was passiert, wenn es nicht funktioniert?
Das ist auch etwas, was ich gruselig finde. Also die einzige seriöse Technik in Deutschland der Freitodhilfe ist praktisch die Narkoseeinleitung mit dem überdosierten Barbiturat. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir können als Fachleute darüber lange diskutieren. Opiate gehen nicht, verschiedene Kombinationen gehen nicht. Alles, was man oral macht, funktioniert nicht sicher. Es ist sogar in der Schweiz so, an das Medikament kommen wir ja gar nicht, dieses Pentobarbital. Das gibt's ja in Deutschland nur in der Tiermedizin. Selbst wenn wir da rankommen und die Menschen das trinken, dann ist es so, dass 4-5% wieder erwachen, weil die das Medikament einfach vorher erbrechen. Also die erbrechen das und dann ist halt nicht genug aufgenommen, dann schlafen die lange und werden wieder wach. Natürlich und mit einer Zeit von Hypoxie und Aspiration und wach werden die dann auf einer Intensivstation schlechter, als sie vorher waren. Niemand würde sozusagen ein Narkoseverfahren einfach in die Hand eines Bestatters oder eines Juristen oder eines Tierpflegers legen, da würden uns die Haare zu Berge stehen und ich bin der Meinung, das gehört in die Hand eines Anästhesisten, ist eine Narkoseeinleitung, denn wir wissen einfach mal, was alles vieles schief gehen kann. Das geht ja schon los, wenn man für die Narkose eine Butterfly nimmt und die rutscht aus der Vene raus und es gibt dazu Veröffentlichungen, ja, das macht schlimmste Gewebenekrosen. Der Patient stirbt nicht und dann muss man dem hinterher noch den Arm operieren, weil der da schlimme Gewebenekrosen hat. Also es hört sich simpel an, die Sterbehilfe, aber wir Anästhesisten wissen, was auch in den simplen Dingen alles passieren kann und wissen eben, das zu verhindern.
Wenn du jetzt also alles geprüft hast und es kommt zur Freitodhilfe? Wie läuft es ab? Wer ist dabei? Worauf müssen sich die Patienten oder die sich suizidieren wollen einstellen?
Ja, also zunächst einmal mache ich immer sehr viel Werbung dafür, dass die Menschen sich die Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte oder Nachbarn dazu holen, die ihnen wichtig sind. Weil ich dafür stehe, dass die eigentliche Technik, die ist völlig leidfrei. Also Patienten drehen diese Infusion auf, dann sind die noch eine Minute wach. In der Minute sagen die oft noch was sehr, sehr Liebes, weil ich denen das auch vorher sage, überlegen sich was Schönes. Und dann merken die, dass es kommt und sagen ganz oft auch noch, ach, ist das angenehm. Also anders als wir als Narkoseärzte kennen, haben die so einen Rededrang dann kurz vorm Einschlafen. Und das ist ganz oft von Liebe beseelt. Also es ist sehr berührend, das alles. Deshalb sollen alle Menschen dabei sein, die dem Patienten wichtig sind. Und von unserer Seite aus kommt halt immer eine Trauerbegleiterin, meine Frau, mit und ich, wenn wir das Kernteam sind. Und das sind wir fast eigentlich immer. So viel ist es ja nicht. Und das Gute daran ist eben, dass einer für die Angehörigen da ist, für die Belange auch hinterher. Und ich bin so ein bisschen in den Formalien drin, was ja, das darf ja halt nichts, ja, kein Formular darf falsch ausgefüllt sein. Man muss ein bisschen konzentriert sein dabei.
Es gibt ja auch mittlerweile sehr viele einsame Menschen, die sagen, ich habe niemand. Und dann ist es ja auch wichtig, dass du quasi einen Beweis hast, dass die selbst die Infusion aufgedreht haben. Wie machst du das?
Also einerseits habe ich ja die Zeugin immer dabei. Traumbegleitung ist auch gleichzeitig die Zeugin. Und ich mache natürlich einen Videomitschnitt davon. Also das heißt, ich lasse ein Video laufen dabei. Das Video zeichnet einmal meine Aufklärung nochmal auf, dass der Patient eben selber sagt, das ist das ihre freie Entscheidung, jetzt zu sterben? Ja, das ist meine freie Entscheidung, jetzt zu sterben. Und dann zeichnet das Video eben auf, dass der Patient einmal eine Probeinfusion startet und einmal die eigentliche Infusion startet. Wir haben mittlerweile da Tricks entwickelt, dass auch schwerstbehinderte Patienten, also vierfach gelähmte Menschen oder Menschen in der terminalen ALS, diese Infusion selber starten können. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Faktor, dass man ALS-Patienten sagen kann, sie müssen mich nicht bald rufen. Sie können damit warten, solange sie wollen. Sie werden immer frei verantwortlich bleiben und sie kriegen das gestartet. Weil viele denken, sie müssen sich möglichst bald suizidieren, damit sie das noch können, solange die Arme und Beine bewegbar sind. Das stimmt aber nicht. Also dieses Video zeichnet das auf, da bin ich rechtlich abgesichert. Es ist so, dass es hier und da mal Polizei gibt, die möchte das Video mitnehmen. Dann sage ich immer liebevoll, ja, das kriegen sie natürlich, wenn sie einen richterlichen Beschluss haben. Und den gab es bisher noch nicht. Es gibt mal hier und da Polizei, die dann sagt, dann beschlagnahmen wir das Handy und dann muss man die ein bisschen auslachen und dann geht's wieder.
Jetzt hast du schon die Polizei angesprochen. Das ist ja ein unnatürlicher Tod. Das heißt, du bist verpflichtet, die Polizei anzurufen, wenn das Ganze dann vorbei ist. Und womit musst du rechnen und womit müssen auch die Angehörigen rechnen, wenn die Polizei dann kommt?
Ja, also zunächst mal ist die Polizei in aller Regel, das sind ja Menschen wie du und ich, die finden das gut. Also der ganz, ganz, ganz große Prozentzahl der Polizisten finden das gut, sind empathisch, sind liebevoll zu den Patienten. Mittlerweile ist das so, am Anfang war das anders, aber mittlerweile ist das so, dass viele Polizisten gleich auf die Angehörigen zugehen, ihr Beileid ausdrücken und dann sagen, sollen wir den Notfallseelsorger holen? Also die kümmern sich tatsächlich schon um das Psychosoziale mit, was ich sehr, sehr schön finde. Also üblicherweise läuft das ganz friedlich ab. Dann werden meine Personalien aufgenommen, ich muss mich ausweisen, dann muss ich eine Aussage machen, das schreiben die sich brav auf und dann fragen die einmal in die Runde, war das so? Und wenn dann hoffentlich alle nicken, dann ist das für die eine runde Sache und dann entlassen die mich. Das Problem ist, dass das natürlich dann an eine Staatsanwaltschaft geht und überwiegend sind die Staatsanwaltschaften damit ganz großzügig, stellen das Verfahren dann am nächsten oder übernächsten Arbeitstag ein und dann sind wir wieder in der ganz normalen, wie das normalerweise geht mit Leichen. Dann bis dahin sind die beschlagnahmt. Es gibt aber eben auch Staatsanwälte, die machen dann eben ein Ermittlungsverfahren, laden Angehörige vor und machen eine psychiatrische Begutachtung, machen eine Leichenöffnung. Und das ist eben etwas, was ich auch bekämpfe im Moment, weil ich es nicht richtig finde. Und es ist eben schon mal so weit gegangen, dass da Angehörige vorgeladen wurden, der Witwer quasi von der sich suizidierenden Frau. Und der hat dann irgendwie Ängste gehabt. Ich weiß es nicht genau, jedenfalls hat er sich suizidiert. Und von daher finde ich immer, dass auch die Staatsanwaltschaft daran gebunden ist, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Und wenn man offenkundig sieht, es ist kein Verbrechen passiert, also es ist eine gute Dokumentation der Freiverantwortlichkeit da. Es gibt viele Zeugen, die belegen, dass der letzte Schritt vom Patienten gemacht ist. Und es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, was sagt, das ist ein Grundrecht. Dann braucht es keine Leichenöffnung und keine Vorladung von Menschen, die vorher schon ausgesagt haben, sondern dann braucht es eben ein einstellendes Verfahren. Und es gibt eben einzelne Staatsanwälte, die schießen da völlig übers Ziel hinaus und gucken nicht, was mit ihren Dingen dann an schlimmen Nebenfolgen kommt.
Bleibt man nochmal bei den Angehörigen. Gibt es da von deiner Seite her nochmal eine Betreuung von den Angehörigen über diesen Tod hinaus?
Ja, erstmal haben wir die Trauerbegleiterin immer dabei, dann melden wir uns nach ein paar Tagen später nochmal telefonisch und vermitteln gegebenenfalls Hilfe. Es ist aber so, dass es sich ja nicht um einen ganz normalen Suizid handelt, der plötzlich ist. Da findet man eben seine Angehörigen, die sich getötet haben, plötzlich vor und alle sind ganz verzweifelt, sondern das ist ja ganz oft ein Prozess, der über Wochen, über Monate geht. Das heißt, die Trauerarbeit fängt ja sehr früh an und in meinem Empfinden haben die Angehörigen von den Freitodgestorbenen weniger Belastung hinterher als meine normalen Palliativpatienten. Das heißt, die haben ein Angebot zur Trauerbegleitung, aber eigentlich geht es denen besser als meinen normalen verstorbenen Palliativpatienten.
Zum Schluss möchte ich jetzt nochmal auf die Politik zu sprechen kommen. Ich weiß, dass du ja auch im beratenden Gremium dabei warst, als es darum ging, Gesetzesvorlagen zu machen. Die Politik tut sich ja sehr, sehr schwer mit einem Gesetz. Und jetzt meine Frage an dich. Was würdest du unbedingt reinschreiben wollen in ein Gesetz, was jetzt neu regelt, wie mit dem assistierten Suizid verfahren werden soll?
Also ich hoffe und bin auch sehr zuversichtlich, dass das so kommt, dass man zwei verschiedene Patientengruppen betrachtet. Es gibt einmal die Patientengruppe, für die ich auch mal vor das Bundesverfassungsgericht gegangen bin, die schwer krank ist, stark leidend ist, wo wir kein Angebot haben, die ohnehin, wo es nicht um Sterben ja oder nein geht, sondern um Sterben etwas eher oder etwas später. Also die schwerstkranken Palliativpatienten, da würde ich mir sehr geringe Regeln, nicht mehr als es im Moment gibt, durch das höchstrichterliche Urteil. Und dann gibt es eben die Patienten, wo wir das alle als gruselig empfinden, die mit Liebeskummer, weil sie Geldnot haben, weil sie eine akute Trauerreaktion haben, nicht mehr leben möchten. Und für die würde ich mir schon tatsächlich etwas eingehendere Regeln wünschen. Ich bin kein Fachmann da, aber ich kann mir vorstellen, dass wir als Gesellschaft damit umgehen, wie bei anderen kritischen Dingen. Wenn ein junger Mensch eine Geschlechtsumwandlung operativ haben möchte, dann muss der auch eine sehr lange Zeit warten. Der muss sich psychiatrisch begutachten lassen. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich die psychiatrische Begutachtung, wenn das so völlig nicht nachvollziehbare Wünsche sind und auch lange Wartezeiten und auch eine gesetzliche Regelung. Das würde ich mir wünschen.
Dann erstmal herzlichen Dank. Also das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben fordert uns als Gesellschaft heraus. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Das ist ethisch, medizinisch und natürlich auch ganz persönlich. Vielleicht nochmal zusammenfassend wichtig vom heutigen Podcast. Also Suizidhilfe, ja, aber nicht für jeden. Also wirklich genau prüfen, ist es frei verantwortlich? Ist es wirklich ein selbstbestimmtes Gehen? Ist es wirklich so, dass es keine Möglichkeit gibt, das Leben zu verbessern, die Lebensqualität zu verbessern, das Leiden wirklich zu lindern? Was ist wirklich der Grund, dass jemand um eine Suizidhilfe bittet? Das hast du nochmal ganz klar herausgestellt, dass das extrem wichtig ist. Und erst dann wird eine Freitodhilfe geleistet. Und es wäre auch natürlich wünschenswert, auch aus deiner Sicht, würde ich jetzt mal so sagen, dass du das genauso rübergebracht hast, dass das eine ärztliche Tätigkeit ist. Aber natürlich kann nicht jeder Arzt dazu verpflichtet werden. Das, denke ich, ist auch nochmal ganz wichtig, weil es ist ja wirklich auch eine emotionale Sache, dabei zu sein und das mitzutragen. Ja, lieber Matthias, herzlichen Dank für diese tiefen und ehrlichen Einblicke in deine Arbeit und deine Haltung.
Sehr, sehr gerne. Wenn ich darf, würde ich noch gerne einen Aspekt kurz beleuchten. Und zwar, die Menschen, die wir begleiten, sind extrem dankbar, auch die Familien. Und heute Morgen habe ich eine WhatsApp bekommen, Hallo, guten Morgen, Herr Töns. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles gut. Andreas, dem hatten wir geholfen, ist nun wieder im Schwarzwald und am Mittwoch setzen wir ihn bei. Ich wünsche Ihnen und Ihrer lieben Familie alles Gute und viel Kraft für die Zukunft. Sie sind ein lieber Mensch. Es ist wunderbar, Sie zu kennen. Also wir kriegen unfassbar viel Dankbarkeit zurück.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist ja auch in der Palliativmedizin. So viele fragen ja, wie könnte das nur immer wieder ertragen? Aber was da zurückkommt, das ist wirklich unglaublich. Andreas Voskuhle, der war 2020 der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, sagte bei der Urteilsverkündung mit Bezug auf den betroffenen Menschen: Wir mögen seinen Beschluss bedauern. Wir dürfen alles versuchen, ihn umzustimmen. Wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Und kaum ein Thema wird so gegensätzlich diskutiert wie der assistierte Suizid, sowohl in der Bevölkerung, aber auch in der Ärzteschaft, in der Kirche. Und die Ethik lebt ja vom Diskurs. Und heute haben wir jetzt mal die erste Seite der Medaille gesehen. Und welche Risiken übersehen wir eventuell bei dieser Liberalisierung? Welche Gefahren können lauern? Du hast ja auch schon einige genannt, nämlich dass auch Leute Sterbehilfe bekommen, denen man wirklich noch im Leben gut helfen könnte. Also da muss man, denke ich, auch nochmal ganz genau drauf gucken. Vielleicht auch, wo ist jetzt auch der vielleicht ein Denkfehler, wenn wir nur diese Autonomie des Menschen als absolut betrachten. Also all das werden wir in der zweiten Folge nochmal beleuchten, und zwar aus einer anderen Perspektive. Und da spreche ich dann mit dem Theologen und Seelsorger Dr. Martin Splett unter anderem über die Grenzen der Autonomie und die Frage, warum die Freiheit des einen für den anderen vielleicht auch existenziellen Druck bedeuten kann. Vielleicht noch ganz wichtig: Wenn Sie selbst von Depressionen, Suchterkrankungen oder Suizidgedanken betroffen sind oder jemanden kennen, nutzen Sie bitte die Hilfsangebote. Es gibt eine Telefonseelsorge, die ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar. Die Telefonnummern ist die 0800 111 0111 oder die 0800 111 0222. Für Kinder und Jugendliche gibt es auch eine Telefonnummer, das ist die 116 111. Und für die Eltern betroffener Kinder und Jugendlicher gibt es auch eine Nummer, das ist die 0800 111 0550. Diese Telefonnummern und auch die Verlinkungen dazu haben wir auch in unseren Shownotes gepackt. Da können Sie die gerne nochmal nachlesen. Ja, zum Schluss nochmal von meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie zugehört haben. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir das Bild komplett machen. Und bis dahin abonnieren Sie uns, lassen Sie uns eine Bewertung da. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Passen Sie auf sich auf und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Schmerzmedizin konkret. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes. Dieser Podcast dient der Information und ersetzt nicht das Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt.